Hi, schön, dass du heute hier reingeschaltet hast. Schön, dass du mit uns diesen Gottesdienst feierst. Mein Name ist Stefan und ich darf heute mit euch gemeinsam in Gottes Wort reinschauen. Aber bevor wir das tun, möchte ich euch von einer Geschichte erzählen, die ich letztens gelesen habe, die mich sehr fasziniert hat. Und zwar die Geschichte oder eine Geschichte über Robert Smalls. Robert Smalls wurde 1839 in North Carolina geboren, also einem der Südstaaten der USA, und zwar als Sklave. Und mit 12 Jahren wurde er dann von seinem Sklavenherrn und irgendwie seiner Mutter in eine größere Hafenstadt in der Nähe geschickt, und zwar Charleston, das liegt am Atlantik, um dort zu arbeiten und eben einen Teil oder eigentlich eher den Großteil von seinem Gehalt dann wieder so automatisch zurück an seinen Sklavenherrn zu schicken. Und er hat dann dort gearbeitet und in dieser Hafenstadt eine Faszination für die Seefahrt entwickelt. Also er hat verschiedene Jobs dort im Hafen angenommen, also so am Anfang angefangen, beim Be- und Entladen von den Schiffen zu helfen. Dann hat er Segel gemacht und verschiedene andere Jobs angenommen, sich hochgearbeitet, bis er dann irgendwann in einer, sagen wir mal, für einen Sklaven doch relativ hohen Position war. Und zwar wurde er dann Steuermann eines Schiffes. Oder generell Steuermann, hat dort die Schiffe durch den Hafen und so in die nähere Umgebung durchmanövriert. Er hat geheiratet und Kinder bekommen, wollte seine Familie und sich freikaufen von dem Geld, von dem bisschen Geld, was er sparen konnte. Aber es war einfach utopisch viel, was er da gebraucht hätte an Geld. Also gab es keine Perspektive, da irgendwie rauszukommen aus dieser Sklaverei, aus dieser Zwangsarbeit mehr oder weniger, die er dort leisten musste. So, 1861 ist dann in den USA der Bürgerkrieg ausgebrochen, also Nordstaaten gegen Südstaaten. Jetzt vereinfacht gesagt, die Nordstaaten, die gegen die Sklaverei waren, und die Südstaaten, die die Sklaverei befürwortet haben. Und Robert Smalls war, wie gesagt, in den Südstaaten, also dort weiterhin als Sklave auf der Seite von denen, die eigentlich die Sklaverei befürworten. Eine seiner Aufgaben damals während des Bürgerkriegs war es, ein Schiff zu manövrieren, die CSS Planter. Das war ein kleines Militärschiff, ein Transportschiff mit so leichter Bewaffnung, Kanone drauf. Ist primär durch die Gegend gefahren, um Truppen zu verlagern, um Waffen von A nach B zu bringen, Munition zu versorgen und so weiter. Das war so seine Aufgabe. Er war nicht
Immer
der
einen Schritt
Kapitän von dem Schiff.
zurücktreten
Und
und uns unser
als
Leben
Sklave
auf die
natürlich
Erde
gar nicht möglich
anschauen.
und wahrscheinlich auch nicht
Das
so
Einordnen
in Millionen
haben
Menschen,
wir
wie man dem man
vor
da groß vertrauen kann. Aber er war derjenige, der sich da auskannte in dem Hafen, der das Schiff durch die Gegend geleitet hat, eben unter der Aufsicht von verschiedenen weißen Militärs, auch einem Captain, der für das Schiff eben zuständig war. So, eines Tages haben die eine Mission gehabt, um ein bisschen außerhalb von diesem Hafen ich glaube, einen Außenposten abzubauen, die Waffen dort mitzunehmen und woanders hinzubringen. Also sie sind da hingefahren, haben dort vor Anker gelegen bei diesem Außenposten, haben Kanonen aufgeladen, jede Menge Munition und anderes Material, was sie irgendwo woanders brauchen würden, lagen da vor Anker, und es wurde halt spät, und sie haben sich dann entschieden, die Nacht dort zu bleiben. Die weißen Kapitäne und die Militärs, die sind von Bord gegangen, um, ich vermute mal, irgendwie Party zu machen an Land, dort ordentlich einen auf den Deckel zu hauen und einfach dort Spaß zu haben, und haben, warum auch immer das gekommen ist, ihre schwarzen Sklaven auf diesem Schiff zurückgelassen. Und Robert Smalls hat die Gelegenheit erkannt, und mitten in der Nacht, irgendwie so um 3 Uhr morgens, hat er heimlich den Anker nach oben gezogen und ist mit seinen schwarzen Verbündeten losgefahren, hat schnell noch ihre Familien geholt und sind dann haben sich vorgenommen zu fliehen aus diesem Hafen raus. Man muss dazu wissen, dass Charleston zwar in den Südstaaten war, aber dieser Hafen, so ein paar Kilometer weiter raus im Atlantik, da lagen Schiffe von den Nordstaaten. Die haben den Hafen blockiert, damit eben kein Nachschub da kam. Also dort lagen Süd- und Nordstaaten sehr, sehr dicht beieinander. Und Robert Smalls Plan war, mit diesem Schiff eben zu den Schiffen der Nordstaaten zu kommen und dort überzulaufen. Aber um dorthin zu kommen, musste er an verschiedenen Festungen vorbei, die eben diesen Hafen gesichert haben. Also so Forts, schwer bewaffnet mit Kanonen, jede Menge Soldaten, vielleicht auch andere Schiffe. Und er musste da irgendwie heimlich durchkommen. Und um an diesen Forts vorbeizukommen, muss man die richtigen Licht- und Tonzeichen geben, so als Code, um da vorbeizukommen. Aber woher sollte Robert Smalls diese Geheimzeichen wissen? Wie konnte er so tun, als wäre er vielleicht der Captain von diesem Boot, der legitimen Grund dafür hat, dort durch diese Blockade, zu dieser Blockade hinzufahren? Und überhaupt, woher sollte Robert Smalls wissen, was passiert, wenn er dann diese Schiffe der Nordstaaten erreicht? Denn ich meine, er war in einem Schiff der Südstaaten unterwegs, in einem bewaffneten Schiff, in einem Krieg. Was würde passieren, wenn er diese Blockade erreicht? Und in dem Moment ist Robert Smalls bewusst geworden, dass eine Geschichte ziemlich unzufriedenstellend ist, wenn sie nicht zu Ende erzählt wird. Wir befinden uns gerade in der Predigtreihe über Gottes Werk in deinem Leben. Und genauso wie die Geschichte vielleicht unzufriedenstellend ist, wenn sie nicht zu Ende erzählt wird, ist nicht nur diese Predigtreihe unzufriedenstellend, wenn sie nicht bis zum Ende erzählt wird, sondern so wäre auch Gottes Werk in deinem Leben unzufriedenstellend, wenn es nicht bis zum Ende erzählt wird. Wenn diese Geschichte, die Gott mit deinem Leben schreibt, nicht bis zum Ende erzählt wird. Wir haben uns in den letzten Wochen viel damit beschäftigt, was Gott in deinem Leben schon gewirkt hat, wirken möchte und wirken wird. Wir haben uns damit beschäftigt, was es heißt, dass er dich erwählt hat, berufen hat, dass er dich in seine Familie hinein adoptiert hat, dass er dich gerechtfertigt hat, dass er dich bewahrt bis zum Ende, dass er dich heiligt und mit seinem Heiligen Geist ausgerüstet hat und noch mehr. Das sind Sachen, die wir uns alle angeguckt haben, die schon passiert sind oder die gerade passieren in deinem Leben oder die vielleicht bald für dich passieren. Aber heute wollen wir noch einen Schritt weiter gehen und zwar uns angucken, was so am Ende von deiner Geschichte passiert und was am Ende von dieser Geschichte passiert, die Gott mit deinem Leben erzählt. Also diese Geschichte von deiner Rettung, die Geschichte von Gottes Werk in deinem Leben. Warum ist es wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen? Warum ist es für uns auch heute schon interessant? Na klar, es wäre unzufriedenstellend, wenn die Geschichte nicht zu Ende erzählt wird, aber die Herausforderung ist natürlich, dass diese Geschichte auch tatsächlich noch nicht komplett bis zum Ende geschrieben ist, denn es liegt ja noch etwas vor dir. Aber trotzdem kann uns diese Perspektive darauf, was passiert, diese Eckpunkte, von denen wir heute schon wissen, was passieren wird, an die wir glauben, die passieren werden, helfen, auch heute schon zu leben, mit der richtigen Perspektive und mit der richtigen Hoffnung. Also ich weiß nicht, wo du stehst, was gerade deine Herausforderungen sind. Vielleicht geht es dir super, vielleicht hast du gerade in den letzten Monaten einiges an Herausforderungen gehabt. Vielleicht bist du krank, vielleicht hast du Probleme in deinem Job, vielleicht irgendwas. Du weißt, was gerade bei dir geht. Und selbst wenn es dir gut geht, wenn du sagst, es ist alles in Ordnung, dann ist es doch immens wichtig für dich, für mich, für uns zu wissen, wo unsere Geschichte hingeht, damit wir immer die richtigen Prioritäten setzen können und alles mit der richtigen Perspektive sehen können. Und wenn du das kennst in dir drin, dass du dich so ein bisschen sehnst nach dem, was da kommt, dass vielleicht die Sachen, die gerade nicht so gut laufen, die nicht perfekt sind, die nicht in Ordnung sind, da wo Herausforderungen da sind oder da wo, selbst wenn alles okay ist, doch nicht alles so ist, wie es am besten sein könnte. Wenn du dieses Gefühl in dir dann kennst, dann kennst du diesen Indikator dafür, dass wir für mehr geschaffen sind als nur für das Hier und Jetzt, sondern für die Ewigkeit. Und wenn du dieses Gefühl kennst, dann verstehst du auch, wovon die Bibelstelle, die ich mir heute mit euch anschauen will, spricht. Und die Bibelstelle, die wir uns anschauen wollen, die steht in Römer 8, die Verse 18 bis 24. Römer 8 generell ein super Kapitel, wo eigentlich alles, was wir in dieser Predigtreihe uns anschauen, mit drin steht. Und wir haben auch gerade im Lobpreis uns ein bisschen damit auseinandergesetzt. Aber jetzt wollen wir ein bisschen reinzoomen in diese Stelle Römer 8, 18 bis 24. Und da ich mit euch gleich auch so ein bisschen hin und her springen möchte in dieser Stelle, empfiehlt sich das auf jeden Fall, diese Stelle auch aufzuschlagen. Also holt eure Bibeln raus oder Smartphones, macht eure Bibel-App an und lest mit. Ich fange an in Vers 18. Und da heißt es: Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jeden Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie verworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzt und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Nachdem wir nun gerettet sind, hoffen und warten wir darauf. Das ist eine lange Stelle, wo sehr, sehr viel drinsteht. Und damit wir die besser verstehen, damit wir da tiefer rein einsteigen wollen, will ich diese Stelle nochmal mit euch durchgehen, aber so ein bisschen umsortiert, vielleicht so ein bisschen chronologischer das Ganze machen. Und da finden wir auch eine Antwort darauf, wo alles hinläuft, was das Ende von der Geschichte ist, die Gott schreibt und was uns darin Hoffnung, Perspektive geben kann und hilft, die richtigen Prioritäten zu setzen. Also wir gehen das nochmal durch, fangen an mit der Beobachtung, dass alles auf Erden der Vergänglichkeit unterworfen ist. Also die gesamte Schöpfung, die Natur, die Planeten, die Sterne und allem, was drin, drauf und drum ist, als auch wir Menschen. Und das heißt, dass wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt. Wie unter den Schmerzen einer Geburt. Also diese gesamte Schöpfung, alles was drin ist, das leidet unter der Vergänglichkeit und unter den ganzen Nebenwirkungen, die die Vergänglichkeit mit sich bringt. Und sie hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit und von den Nebenwirkungen dieser Vergänglichkeit befreit wird. Also alles, wir Menschen, aber die gesamte Schöpfung auf irgendeine Art und Weise wünscht sich, dass diese Vergänglichkeit, dass diese fortwährende Zerstörung, dieser Verfall irgendwann vorbei ist und sie davon befreit wird. Und dann heißt es, dass auch wir selbst seufzen und sehnsüchtig den Tag erwarten, an dem Gott uns mit den vollen Rechten seiner Kinder einsetzen wird. Also auch wir werden mit der Vergänglichkeit und den Nebenwirkungen der Vergänglichkeit immer wieder konfrontiert, sei es Tod, Leid, Schmerz, aber auch Knappheit und Armut, was letzten Endes auch nur eine Konsequenz von diesen Nebenwirkungen der Vergänglichkeit sind. Ungerechtigkeit, Schuld, alles irgendwo auf diese Vergänglichkeit, auf den Tod zurückzuführen. Und wir warten sehnsüchtig darauf, dass sich an diesem Zustand irgendwas ändert. Selbst wenn es uns vielleicht gerade irgendwie gefühlt gut geht, so sehen wir doch um uns herum, wie viel Leid und Schmerz und Zerstörung da ist und wünschen uns, dass irgendwann das Ganze ein Ende findet und alles wieder hergestellt wird und gut gemacht wird. Das heißt, dass wir darauf warten, dass Gott uns einen neuen Körper gibt, den Körper, den er uns versprochen hat. Also einen Körper, einen Zustand, in dem alles besser ist, der nicht mehr dieser Vergänglichkeit und Verwesung und Zerstörung unterworfen ist. Selbst nachdem wir gerettet sind, heißt es in dieser Bibelstelle, und obwohl oder gerade weil wir den Heiligen Geist als Vorgeschmack bekommen haben von dieser Herrlichkeit, von diesem Zustand, den Gott wiederherstellen möchte, hoffen und warten wir es darauf. Also wir sind jetzt schon gerettet, wenn wir an ihn glauben. Und dennoch hoffen und warten wir auf diesen Zustand, wo alles perfekt ist, auf diese Erfüllung von diesem Versprechen, was Gott hier macht, auf diese Erfüllung von der Geschichte, die Gott mit uns schreibt, auf das große Ende, auf das große Finale davon. Und deswegen kann Paulus auch hier schreiben, dass die jetzigen Leiden bedeutungslos sind. Das bedeutet nicht, dass sie bedeutungslos sind verglichen mit anderen Sachen, die jetzt gerade passieren, die vielleicht in deinem Leben passieren oder um dich herum passieren. Das bedeutet nicht, dass sie bedeutungslos sind im Sinne von, sie sind Gott egal. Ganz im Gegenteil. Sonst würde es nicht heißen, dass wir mit den Trauernden trauern sollen. Sonst würden wir nicht aufgefordert sein, mit den Armen zu teilen, damit es ihnen besser geht. Sonst hätte Jesus nicht Leute geheilt, wenn ihm das Leid auf dieser Welt komplett egal wäre. Aber trotzdem kann Paulus hier davon schreiben, dass die Leiden dieser Welt doch letzten Endes bedeutungslos sind. Verglichen nicht mit dem, was wir jetzt haben, sondern verglichen mit dem, was auf uns wartet, wenn wir eben an ihn glauben. Verglichen mit dieser Herrlichkeit der Ewigkeit, die vor uns liegt. Verglichen mit diesem neuen Körper, den wir bekommen sollen. Verglichen mit dieser neuen Schöpfung, die vor uns liegt, die komplett erneuert wird und diese ganze Vergänglichkeit mit ihren Nebenwirkungen nicht mehr da sind. Das ist diese große Hoffnung, die wir haben. Und da möchte ich noch ein bisschen tiefer mit euch einsteigen. Wie geht die Geschichte weiter? Wie findet sie denn zu diesem Endpunkt her? Und das machen wir jetzt im Schnelldurchlauf, weil da könnte man sehr, sehr viel drüber reden, wo wir heute die Zeit leider nicht für haben. Aber wir wissen, dass irgendwann Jesus wiederkommen wird. Dann nicht mehr als kleines Baby, sondern verherrlicht und komplett in Macht. Wir wissen nicht, wann das genau ist. Die Bibel verspricht uns sogar, dass wir das nicht wissen werden, wann das genau sein wird. Aber wir wissen, dass wir uns darauf vorbereiten sollen, dass es jederzeit sein kann, ob das jetzt ist oder in tausenden von Jahren, keine Ahnung. Ich glaube, das ist doch gar nicht so entscheidend, dass wir das wissen, denn wir sollten jederzeit dafür bereit sein, dass Jesus wiederkommt. Und wenn das so ist, wenn er dann wiederkommt, dann passiert sehr, sehr viel und das könnt ihr alles in dem letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung lesen. Aber irgendwann kommt es zu diesem Zeitpunkt des Gerichts, wo Gott sein Urteil über alles ausspricht, über jeden Menschen, der mal war, der ist, der vielleicht auch noch sein wird. Gott spricht sein Urteil aus, auch über uns. Nun, wir haben in den letzten Wochen gehört, dass Gott sein Urteil über uns, die wir an ihn glauben, schon längst gefällt hat. Also dieses Urteil ist schon fest, er hat uns gerecht gesprochen. Aber trotzdem kommt dieser Moment des Gerichts, wo das allen offenbar gemacht wird. Wie das hier in dieser Römerstelle heißt, dass offenbar gemacht wird, wer die wahren Kinder Gottes sind. Wir haben uns diese Predigtreihe auch damit beschäftigt, was es bedeutet, dass wir in die Familie Gottes hineinadoptiert sind. Was es bedeutet, uns für ihn zu entscheiden und auf seine Seite zu stellen und eben in diese Familie hinein adoptiert zu werden, dass wir diese wahren Kinder Gottes sind, von denen hier die Rede ist in der Römerstelle. Und hier teilt sich dann die Geschichte der Menschheit in die, die eben die wahren Kinder Gottes sind und die, bei denen das nicht so ist. Was passiert mit denen, bei denen es nicht so ist? Nun ja, jeder muss sich für seine Schuld verantworten. Jeder muss die Konsequenzen von seiner eigenen Schuld tragen. Und wenn dieses Urteil der Gerechtsprechung eben nicht über jemanden, über dich ausgesprochen wird, dann musst auch du ab diesem Punkt des Gerichts mit den Konsequenzen davon leben. Man hat die Wahl zwischen dem ewigen Leben und dem ewigen Tod. Und dieser ewige Tod nicht im Sinne von ausgelöscht und nicht mehr existent, sondern eher im Sinne von ein Leben in ewiger Dunkelheit, in ewigem Schmerz. Es wird nie besser, keine Hoffnung, kein Gott. Und das ist die traurige Botschaft des Evangeliums. Aber zum Glück ist es nicht die einzige Botschaft des Evangeliums, sondern es gibt auch diese gute Botschaft, nämlich das, was mit denen passiert, die als wahre Kinder Gottes bewertet werden, die dieses gerechte Urteil ausgesprochen wird. Denn die werden durch seine Gnade befreit und verherrlicht und perfekt gemacht. Und gerade diese Verherrlichung, diese kommende Herrlichkeit, das wollen wir uns noch ein bisschen genauer angucken. In Römer haben wir gerade gelesen, da ist die Rede von der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Anders ausgedrückt, wir werden verherrlicht in diesem Moment, wo Jesus wiederkommt und das Urteil über uns ausgesprochen wurde. Das ist die letzte Stufe der Errettung, die letzte Stufe von Gottes Werk in deinem Leben. Das ist der Moment, wo wir von Tod und Vergänglichkeit befreit werden, wie es in Römer 8 heißt. Der Moment, wo wir die vollen Rechte als seine Kinder und als seine Erben empfangen werden. Der Moment, wo alles perfekt gemacht wird. Die Schöpfung wird erneuert, es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Die Toten werden wirklich lebendig werden und wir bekommen einen neuen Körper. Wir werden komplett wiederhergestellt, komplett verwandelt. Von diesem neuen Körper haben wir hier in Römer gelesen. Das ist eine sehr spannende Angelegenheit, eine sehr spannende Sache. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere von euch, wie denn dieser Körper aussieht, den wir empfangen werden. Das ist sehr interessant. In einem anderen Brief der Bibel, in 1. Korinther 15, da stellt Paulus auch diese Frage oder er zitiert die Frage von jemandem und sagt, vielleicht fragt jetzt einer, wie werden die Toten denn auferstehen? Was für einen Körper werden sie haben? Und er antwortet darauf, welche unsinnige Frage. Das heißt nicht, dass diese Frage danach, wie unser Körper sein wird, komplett unsinnig ist, denn diese Stelle geht dann noch weiter. Aber es drückt aus, dass wir nicht genau wissen, wie das alles aussehen wird. Also viel von dem, was vor uns liegt, ist noch so ein bisschen verschwommen. Wir können es nicht ganz erkennen. Aber trotzdem können wir uns die Eckpunkte davon angucken. Diese Bibelstelle in 1. Korinther geht weiter, damit es Paulus unseren jetzigen Körper vergleicht mit einem Samen, der eingepflanzt wird und gewissermaßen stirbt, aber daraus eben eine richtige Pflanze blüht. Ist irgendwie von der gleichen Art, aber doch so viel anders, so viel größer und prächtiger und nützlicher als nur der einzelne Same an sich. Und diese Stelle in 1. Korinther 15, die wird noch viel, viel genauer, wenn es darum geht, nicht unbedingt, wie unser Körper aussieht, aber was diesen Körper, den wir empfangen werden, dieses neue Leben, das wir empfangen werden, dann für die Ewigkeit ausmacht. Und wir lesen in 1. Korinther 15 in den Versen 42 bis 44 und dann später in den Versen 53 bis 55 und auch noch viel dazwischen, was ihr gerne selber lesen könnt. Aber jetzt mal ab Vers 42 mit dieser kleinen Lücke drin. Da heißt es, genauso verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Unsere irdischen Körper sterben und verwesen, doch bei der Auferstehung werden sie unvergänglich sein und nicht mehr sterben. Jetzt sind unsere Körper nicht perfekt, aber wenn sie aufstehen werden, werden sie voller Herrlichkeit sein. Jetzt sind sie schwach, dann aber voller Kraft. Jetzt sind es natürliche menschliche Körper, aber wenn sie auferstehen, werden es geistliche Körper sein. Denn so wie es irdische Körper gibt, so gibt es auch geistliche. Denn unsere vergänglichen irdischen Körper müssen in einem himmlischen Körper verwandelt werden, der nicht mehr sterben wird. Wenn dies geschieht, wenn unsere vergänglichen irdischen Körper in unvergängliche himmlische Körper verwandelt werden, dann wird sich das Schriftwort erfüllen. Der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Was für eine Gänsehautstelle hier, gerade am Ende dieses Tod, wo ist dein Stachel? Der Tod wurde endgültig besiegt. Eben in diesem Moment, wo wir unsere neuen Körper empfangen, von denen wir hier einiges lesen. Wie gesagt, nicht unbedingt davon, wie sie aussehen, aber davon, was sie ausmachen. Das heißt, dass in dieser Stelle und auch in vielen anderen Stellen, dass wir verändert oder verwandelt werden. Das drückt irgendwo aus, dass es komplett anders ist, aber doch die Substanz irgendwie da ist, dass eine gewisse wie auch immer geartete Kontinuität da ist. Gott hat uns ursprünglich geschaffen mit den Körpern, die wir jetzt haben. Und auch wenn sie genauso wie der Rest der Schöpfung dem Verfall unterliegen, hat Gott auch damals gesagt, dass er alles gut gemacht hat. Und das zusammen mit diesem Veränderungs-Verwandlungsprozess, der auf dem aufbaut, was schon da ist, obwohl es neu gemacht wird, doch das Alte irgendwie noch damit berücksichtigt, können wir so ein bisschen schließen, dass zumindest unsere jetzigen Körper uns einen Anhaltspunkt davon geben, wie das zukünftig sein wird. Aber wo das eben nicht mehr funktioniert, ist alles, was dem Verfall unterliegt. Also, das heißt, dass diese Körper geistlich sein werden und nicht mehr natürlich. Das bedeutet nicht, dass wir irgendwelche Geisterwesen werden. Das gar nicht. Das Gegenteil von geistlich hier in dieser Bibelstelle ist nicht unbedingt materiell, also dass wir dann immateriell werden, sondern ungeistlich. Also etwas, was zum Beispiel von Sünde versucht werden kann. Die Sünde hat gar keine Macht mehr über uns. Der Tod hat keine Macht mehr über uns. Das ist, was es bedeutet, dass wir geistliche Körper empfangen werden. Es heißt, dass wir unvergängliche Körper empfangen werden. Also Körper, die dafür geeignet sind, in der Ewigkeit bei Gott zu leben. Diese Vergänglichkeit mit allen ihren Nebenwirkungen hat keine Auswirkung mehr auf diese ewigen Körper, die wir empfangen werden. Es gibt keine Krankheit mehr. Also da, wo es dir jetzt vielleicht schlecht geht, wo du Leiden hast, es wird alles beiseite geschafft. Dein neuer Körper ist dafür gar nicht mehr anfällig. Es gibt kein Altern mehr. Du wirst keine Ahnung, welches Alter dann haben in der Ewigkeit. Da hört meine Vorstellungskraft auf. Aber es gibt kein Altern mehr. Dieser fortwährende Verfall in unseren jetzigen Körpern, der ist nicht mehr da. Es gibt keine Schwäche mehr und natürlich auch letzten Endes keinen Tod mehr. All diese Nebenwirkungen der Vergänglichkeit haben keine Macht mehr über unsere neuen Körper. Was passiert dann, wenn wir unsere neuen Körper empfangen haben? Wir werden als gesamte Masse der Gläubigen, als gesamte Kirche mit Jesus vereint. Die Bibel spricht davon einer großen Hochzeit, einem großen Fest, wo wir zusammengeführt werden, auf eine gewisse Art und Weise mit Gott und dann ewig mit ihm Gemeinschaft haben können. Wir haben zwar auch jetzt schon Gemeinschaft mit Gott. Wir sind in Jesus und Jesus in uns. Aber dann wird das Ganze perfekt gemacht werden. Dann sehen wir ihn wie von Angesicht zu Angesicht, was wir jetzt gerade noch nicht haben. Auch wenn wir trotzdem jetzt schon diesen Vorgeschmack haben durch seinen Heiligen Geist, der in uns lebt. Wo sind wir dann? Wir reden häufig davon, dass wir im Himmel sind, aber gerade was die Ewigkeit angeht, ist es nicht unbedingt korrekt. Die Bibel spricht davon, dass wir eine neue Erde und einen neuen Himmel haben werden, eine komplett neue Schöpfung. Alles wird neu gemacht. Wir tanzen nicht irgendwie auf Wolken rum, sondern Gott führt alles in den Status rein, den es eigentlich haben sollte. Dem, wie Gott denkt, dass alles perfekt ist. Und da er die Welt damals irgendwie so geschaffen hat, auch wenn wir uns von Gott abgewandt haben, liegt es nahe, dass Gott alles wieder so perfekt macht, wie er sich das ursprünglich mal gedacht hat, bevor wir dazwischen gegrätscht sind. Was machen wir den ganzen Tag? Schwer zu sagen. Ich glaube, wir werden viel Gott anbeten, Gemeinschaft mit Gott haben, aber auch Gemeinschaft mit anderen Leuten haben. Das ist da die Rede von dieser Hochzeit. Also es liegt nahe, dass wir, wie auch immer, ein bisschen feiern. Wir haben Stellen, die uns darauf hinweisen, dass wir dort essen und trinken können. Was auch immer du dir vorstellst. Viel mehr wissen wir leider auch nicht darüber, wie diese Ewigkeit genau aussehen wird. Aber was immer du dir vorstellst, ziemlich sicher wird es sehr viel besser und genialer sein, als alles, was du dir jetzt irgendwie vorstellen könntest. Das betrifft dich und wie du dort bist mit deinem neuen Körper. Das betrifft die anderen Leute um dich herum. Und das betrifft das, wie du deine Zeit nutzt. Mit anderen, mit Gott, mit dir selbst dort. Okay, jetzt haben wir uns so ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie diese Ewigkeit bei Gott aussieht und wie der Weg dahin ist. Aber die Frage ist doch auch, was machen wir jetzt mit diesem Wissen darüber, was irgendwann in vielleicht naher oder doch sehr ferner Zukunft mit uns passiert? Ich glaube, zwei Sachen sind wichtig, wenn wir uns damit beschäftigen, was das Ende von unserer Geschichte ist. Und zwar zum einen, dass es für uns eine Hoffnung für die Zukunft ist, aber gleichzeitig auch eine Perspektive für heute. Die Hoffnung für die Zukunft, also die Hoffnung darauf, dass irgendwann alles gut und perfekt ist, hilft uns jetzt durch Herausforderungen und durch schwierige Zeiten hindurch. In 1. Korinther 15, an einer anderen Stelle, da schreibt Paulus davon, wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, dann sind wir die elendsten Menschen auf der Welt überhaupt. Also wenn wir nicht diese Hoffnung auf die Ewigkeit haben, dann ist der ganze Glaube komplett hinfällig, dann bringt es nichts. Nicht, weil vielleicht doch manche moralischen Vorstellungen jetzt gut wären oder nicht, sondern weil diese Hoffnung auf das, wo letzten Endes alles hinläuft, dann hinfällig wäre. Aber wir, die an Gott und an Jesus glauben, was er für uns getan hat, haben eben diese Hoffnung für die Ewigkeit. Aber gleichzeitig gibt uns das eine Perspektive für heute. Das ist nicht nur etwas, was irgendwann mal in ferner Zukunft passiert und uns vielleicht so ein bisschen darüber hinweg tröstet, dass jetzt nicht alles gut ist. Nein, es hilft uns auch, alles jetzt richtig einzuordnen, unsere Prioritäten richtig zu setzen. Das ist manchmal vielleicht so ein bisschen so ein Widerspruch oder so ein Hin und Her zwischen dem, was in der Ewigkeit passiert und was ich jetzt machen sollte. Und auch Paulus war sich dem bewusst. Er schreibt zum Beispiel in Philipper 1 davon, dass er eigentlich am liebsten jetzt schon sterben würde, um eben mit Jesus vereint zu werden. Aber gleichzeitig weiß er, dass er noch eine Aufgabe auf dieser Welt hat, nämlich die Gemeinde zu bauen. Und deswegen ist er so hin und her gerissen dazwischen, was er eigentlich lieber will. Jetzt auf dieser Erde an dem zu bauen, wofür Gott ihn hier berufen hat. Oder sich komplett darauf zu freuen und zu wünschen, dass er jetzt schon in der Ewigkeit bei Gott wäre. Und ich glaube, das ist eine gute Herangehensweise auch für uns. Lass uns freuen auf das, was vor uns liegt, die Hoffnung darauf haben, uns wünschen, dass es schon längst eintritt, mit der ganzen Schöpfung mitseufzen, dass irgendwann dieser Zustand des allen Perfektmachens eintritt. Aber gleichzeitig mit dem Wissen darauf, dass das passiert, dass der allmächtige Gott das kommen lassen wird, unsere Prioritäten jetzt richtig sortieren und an den richtigen Dingen arbeiten, entdecken, was er für uns vorhat, auch schon im Hier und Jetzt, und da entsprechend unsere Prioritäten setzen. Der Blick auf die Ewigkeit hilft uns, heute schon die richtigen Maßstäbe zu setzen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Denn Gottes Werk in deinem Leben hat zwar schon begonnen, Gott hat dieses Werk sehr früh beginnen lassen, aber es wird in der Ewigkeit vollendet werden. Und trotzdem wirkt er auch im Hier und Jetzt schon in dir und durch dich. Ich lade euch ein, in den Hausgruppen diese Woche gemeinsam nochmal Römer 8 komplett zu lesen. Da steht so viel drin von dem, was wir in dieser Predigtreihe uns angeschaut haben. Da sind so viele Wahrheiten drin, über die wir wahrscheinlich ein ganzes Leben lang nachsinnieren können. Und wenn du bisher noch nicht zu dem Punkt gekommen bist, dass du das glaubst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, dann lade ich dich zum einen auch ein, diese Bibelstellen zu lesen, darüber nachzudenken, aber noch viel mehr über dich und was Gott für dich bedeutet und bedeuten kann, nachzudenken. Hör dir vielleicht die anderen Predigten dieser Predigtreihe an, wenn du erst heute eingestiegen bist, und erfahre mehr darüber, was Gottes Werk in deinem Leben ist, was er mit dir vorhat, was er schon begonnen hat und wo das Ganze hinführen wird. Wenn du schon länger im Glauben dabei bist, dann hör nicht auf zu staunen über dieses Wunder der Ewigkeit, das vor uns liegt. Freue dich auf diese Ewigkeit bei Gott und nimm das als Perspektive für heute, um heute die richtigen Prioritäten zu setzen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir kommen jetzt zum Ende von dieser Predigt und dieser Predigtreihe. Und deswegen möchte ich mir mit euch heute kurz noch die Zeit nehmen, über all das Gesagte der letzten Wochen nachzudenken und darüber zu reflektieren. Gottes Werk in deinem Leben, das wurde schon lange vor deiner Geburt begonnen und es wird in Ewigkeit vollendet werden. Wenn wir mal einen Schritt zurücktreten und uns unser Leben auf dieser Erde anschauen, uns einordnen in Millionen Menschen vor uns und neben uns, Jahrtausende an Augenblicken wie im Zeitraffer vorbeispulen lassen, mit all ihrer Schönheit und Zerstörung, mit all ihrer Freude und Verzweiflung, voll Inspiration und Schmerz, voll Stolz und Schuld. Was sind wir, verglichen mit der Ewigkeit nach uns und der unendlichen Weite um uns? Was ist unsere Zuversicht? Worin finden wir Hoffnung? Woraus ziehen wir Kraft? Liegt unser Horizont in uns selbst und unserer eigenen fundamentalen Vergänglichkeit? Ist unsere Ziellinie bei näherer Betrachtung doch ein Abgrund? Ist alles ein Haschen nach Wind von kurzer Dauer und bald schon vergessen? Was bleibt, ist Gottes Werk in deinem Leben. Du bist sein Meisterstück, erwählt vor Anbeginn der Zeit durch seine Liebe, berufen und durch seine Gnade neu gemacht, lebendig, dich für ihn zu entscheiden, gerechtfertigt und in seine Familie hinein adoptiert, geheiligt und befähigt durch seinen Geist, bewahrt bis zum Ende und verherrlicht in Ewigkeit, bei ihm, in ihm und durch ihn. Ihm, dem Dirigenten der Schöpfung und dem Architekten der Schönheit, dem Fundament der Unendlichkeit und dem Zeitgeber der Ewigkeit, dem Ursprung des Lichts und der Verkörperung der Herrlichkeit, der Quelle der Weisheit und dem Hüter der Wahrheit, dem Retter der Verlorenen und dem Tröster der Hoffnungslosen, dem Richter der Welt und dem Bewahrer der Heiligen, dem Startpunkt allen Seins und dem Vollender aller Dinge, er, der war, der ist und der da kommt. Das ist dein Gott. Und es ist sein Werk in deinem Leben. Das ist deine Zuversicht. Darin findest du Hoffnung. Und daraus ziehst du Kraft. heute schon mit ihm und im Blick auf die Ewigkeit bei ihm. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen.